Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Da sehen Sie, der Dachstein.
Herrlich.
Das ist mein Jagdgebiet.
Ach ja?
Hohe Schrott.
Was der Franz seiner Sissi hier zeigt, ist die Region rund um die österreichische Stadt Bad Ischl. Dort haben die beiden sich kennengelernt. In diesem Jahr ist Bad Ischl Kulturhauptstadt Europas. Und die hat mehr zu bieten als die ehemalige Sommerresidenz des Habsburger Monarchen Franz Josef. Bad Ischl ist zum Beispiel die Hauptstadt des Salzkammerguts, das lange Zeit das Zentrum der Salzgewinnung in Europa war. Was Bad Ischl sonst noch interessant macht, das hat Terry Albrecht erlebt. Er war unter anderem bei einer Stadtführung dabei.
Berge umschmeicheln den bald auftauchenden Traunsee. Entlang des Flusses Traun geht es durch ein langgestrecktes Tal. Am Zusammenfluss von Ischl und Traun liegt Bad Ischl, tief eingegraben in die Szenerie, das Zentrum der diesjährigen österreichischen europäischen Kulturhauptstadt, zu der auch 23 Gemeinden gehören, die Bad Ischl umgeben. Im Ortszentrum zwei dreigeschossige, meist ins K&K-Gelb getauchte Häuser. Ich treffe Dorothea Kranerbittel. Sie wird mir die schon auf den ersten Blick sehr charmant wirkende kleine Stadt zeigen.
Wir stehen in Bad Ischl vor der Tränkhalle. Das ist die ehemalige Badeanstalt.
Dorothea ist eine waschechte Bad Ischlerin und führt ihre Gäste auch schon mal im Dirndl durch ihren Ort. Als erstes frage ich sie nach diesem Namen, Salzkammergut. Was bezeichnet er eigentlich genau?
Salzkammergut. Am Namen hört man schon, dass da ein geschichtlicher Hintergrund dahinter steht, und zwar das Salz, die Kammer und das Gut. Anfangs wurde das Salz nur in Hallstatt abgebaut. Die Kammer bezog sich auf die kaiserliche Hofkammer. Das ist so das Pendant zum Finanzministerium. Und ein Gut im deutschen Sprachgebrauch weist ja auf einen Privatbesitz hin. Das heißt, das Salzkammergut von Hallstatt ausgehend die Traun entlang bis Gmunden gelegen. Das war das historische Kammergut und war eben Privateigentum der Habsburger ab dem 13. Jahrhundert. Der Salzamtmann, der hat das Gebiet verwaltet wie einen eigenen Staat.
Also ein immer noch wichtiger Wirtschaftsstandort. Aber seit 1822 ist Bad Ischl auch Kurort. Seine Berühmtheit hat die Stadt und das Salzkammergut aber nicht nur dem Salz zu verdanken, sondern Kaiser Franz Josef. Denn
Kaiser Franz Josef hat ja Bad Ischl 1848 bei seiner Thronbesteigung zu seiner kaiserlichen Sommerresidenz gemacht. Man hat im 13. Jahrhundert mit dem Salzamt auch eine Art Passierstelle errichtet. Das heißt, dieser Salzoberamtmann musste einen Passierschein ausstellen, wenn man einreisen wollte. Und diese Passierstation, die war bis 1850 aufrecht. Die ersten Kurgäste, die brauchten auch einen Einreiseschein. Anfangs wollte man eben dieses weiße Gold mehr oder weniger sicher wissen und auch dieses Wissen um den Salzabbau. Das wollte man sich auch ein bisschen so im Geheimen halten.
Ja. Oberhalb von Bad Ischl befindet sich die kaiserliche Sommerresidenz. Hier wurde weltpolitische Geschichte geschrieben. Dazu aber später. Der weitläufige, am Hang gelegene Park, der an den Fluss Ischl grenzt, wird das Ziel unseres Rundgangs sein. Doch zunächst gehen wir Richtung Traun, die ebenfalls durch Bad Ischl führt und in die hier der Fluss Ischl mündet.
Ich würde sagen, wir gingen schon durch die Pfarrgasse. Das ist jetzt so unsere Offline-Shopping-Meile sozusagen. Und zur Esplanade, das ist der ehemalige Hafen, und über den Kurpark dann zur Kaiservilla, oder?
Ja, prima, wunderbar.
Ja. Hallo, grüß dich, ich hab dich heute schon gesehen. Da, ja.
Dorothea ist stadtbekannt, wird an jeder Ecke begrüßt. An der Traun liegt das Hotel Elisabeth. Hier stieg 1853 Ludovica Wilhelmine von Bayern mit ihrer Tochter ab, der späteren Kaiserin Elisabeth, die jeder nur Sissi nannte. Schon nach zwei Tagen des Kennenlernens gaben auf dem Balkon eines Hauses an der Esplanade Franz Josef und Sissi ihre Verlobung bekannt.
Wir gehen jetzt da an der Esplanade entlang. Da haben wir eben die einzigen alten Bürgerhäuser Ischls. Das sind die Häuser der ehemaligen Salzfertiger. Man hat diese Esplanade aufgeschüttet zum Flanieren für die feinen Damen, weil da hat man dann auch schon dieses Kaffeehaus, das war damals noch nicht der Zauner, sondern das Café Walter, errichtet für die Herren zum Tarokieren und die Damen sind flaniert. Aber trotz allem war da noch der Hafen. Die Schiffe sind nur ein bisschen rausgerückt. Denn bis 1877 hat man das Salz am Wasser verschifft. Ja, und die Salzfertiger, das waren diejenigen, die das Salz fertig gemacht haben für die Obrigkeit, für den Verkauf. Die haben auch die Schiffe organisiert. Das waren sozusagen die Subunternehmer der Habsburger. Die einzigen, die im Salzkammergut zu Wohlstand und Reichtum aufgestiegen sind. Weil alles andere waren zwar die kaiserlichen Salzarbeiter, aber da war der Name einfach auch besser als der Status, denn die haben sehr wenig verdient und hart gearbeitet. Es waren halt die Bergknappen, die Holzknechte, die Salzsieder und so weiter.
Wir durchqueren den Kurpark. Er liegt zwischen den beiden Flüssen Traun und Ischl. Vorbei an einer Büste des im vergangenen Jahr verstorbenen Schauspielers Helmut Berger, der aus Bad Ischl stammt und einst an der Seite von Romy Schneider in Frankreich Karriere gemacht hat und von vielen Frauen als der schönste Mann der Welt bezeichnet wurde. Romy Schneider, in ihrem ersten Schauspielerinnenleben die Inkarnation der Kaiserin Sissi. Dahinter öffnet sich der Blick zum Hausberg Katrin, auf den die sehr sportliche Kaiserin Sissi mit Vorliebe täglich hochgewandert ist. Über eine kleine Brücke geht es durch ein großes, schmiedeeisernes Tor in den Kaiserpark, der rund um die Villa angelegt wurde.
Das ist ein öffentliches Museum, ist noch in dem Besitz der habsburgischen Familie. Die Nachkommen von Kaiser Franz Josef besitzen dieses Haus und bewohnen es auch zum Teil.
Genau in dem Augenblick fährt ein Mann im dunkelgrünen Hemd und mit einer Hake unterm Arm an uns vorbei. Dorothea Kranerbittel und er grüßen sich. Der Gärtner?
Das ist im Übrigen der Valentin Habsburg, der da mit dem Radl fährt.
Gerade als Gärtner unterwegs?
Ja, oder? Der ist sehr bodenständig, der macht das alles.
Ach super.
Er hat einen Bruder, der Maximilian kümmert sich um das Museum und er macht alles rundherum. Die wohnen hier, ja, mit seinem Vater und seiner Mutter. Der Markus Habsburg ist der Urenkel des Kaisers, er der Ururenkel.
In der Villa, einst ein Jagdschloss, ist alles noch wie zu Kaisers Zeiten. Die Räume quellen über vor Trophäen des passionierten Jägers.
Es sind ja tausende Trophäen hier herinnen, 2000 Gämsen, Krickerl sagen wir, Hirsche, Adler. Es ist auch ein russischer Bär in der Villa, ein Elch, also alles Mögliche.
In einem Raum wurde jedoch im Besonderen Geschichte geschrieben. Zwischen zwei Eckfenstern im ersten Stock steht ein Schreibtisch. Im Empirestil, vor einer großen Marmorbüste von Sissi. Hier hat Kaiser Franz Josef das sogenannte Manifest an die Völker 1914 unterschrieben.
Hier haben wir das Manifest an seine Völker auch noch liegen unter der Glasplatte. 2 Tage nach dem Absenden dieser Kriegserklärung hat der Kaiser selbst den Ort verlassen und ist nie wieder zurückgekehrt. Und mit seinem letzten Winken hat er auch eine Epoche beendet, auch für Ischl. Ja, das Manifest an seine Völker, das war ja dann die Kriegserklärung zum Ersten Weltkrieg am 28. Juli 1914. Ein Monat nach dem Attentat ist quasi das Ultimatum an Serbien abgelaufen gewesen. Und dann wurde eben der Krieg erklärt.
Wieder im Park gehen wir am Marmorschlüssel, dem einstigen Frühstückssalon des Kaiserpaares und 2 gerade renovierten Reithallen vorbei.
Da sehen wir schon Skulpturen von Ai Weiwei.
Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres wurde hier im Park eine große Retrospektive mit Skulpturen und Installationen des chinesischen Aktionskünstlers Ai Weiwei eröffnet.
Also diese Ausstellung heißt Transcending Borders, also er verbindet das mit der Hallstattkultur. Die Hallstattkultur in Hallstatt, da haben wir ja prähistorisches Bergwerk gefunden im 19. Jahrhundert und wir haben sehr viele prähistorische Schätze da in Hallstatt und diese Schmuckstücke werden da zum Teil jetzt ausgestellt mit Kunstwerken von Ai Weiwei.
In Hallstatt, dem ältesten Salzbergwerk, wird auch noch Salz abgebaut, genau wie im benachbarten Altaussee. Oberhalb des Altausseer Sees befindet sich ein Stollen, der besichtigt werden kann. Na dann mal los. Zuvor muss ich aber noch in einen Schutzanzug, einen Schnee, nein, salzweißen Einteiler schlüpfen.
Ja, hier in Altaussee ist das größte aktive Salzbergwerk Österreichs mit rund 60 Beschäftigten.
Sagt Harald Pernkopf.
Wir sind hier im Kalkgebirge, also in den nördlichen Kalkalpen. Und das Gebirge, das salzhaltige, heißt Haselgebirge. Also das ist eine Mischung aus Salz, Ton und Gips. Durchschnittlich 50-60% Salzgehalt und dort kann nasser Abbau, also mit Sohle, betrieben werden.
Harald Pernkopf von der Organisation Salzwelten hat ein Buch über die Via Salis, die Geschichte des Salzbergbaus in der Region, herausgegeben und geht voraus in den schmalen, niedrigen Gängen.
Es geht jetzt 700 Meter in den Berg, ziemlich geradeaus. Bitte zwischen den Schienen gehen und auf den Kopf aufpassen.
Ja.
Also man kann stolpern, es ist teilweise rutschig.
Ja.
Ja, hier in Altaussee haben wir ca. 40 Streckenkilometer, also 40 Kilometer Stollen.
Ja.
Verteilt auf gut 6 Etagen gibt es hier im Berg. 42 Kilometer begehbar. So, die Musik hat einen psychologischen Effekt für unsere Besucher. Also nicht alle sind die Enge gewöhnt. Und Musik ist immer irgendwie aufbauend. Also das hat den Effekt. Und auf 350 Meter erreichen wir die Salzgrenze. Dort beginnt das Haselgebirge. Und zu Beginn eben Kalk. Also hier ist ein bisschen rötlich gefärbt. Das ist einfach ein rötlicher Kalk. Hier sieht man, also wie sich das Gestein verändert. Jetzt sind wir mitten im Haselgebirge, genau die rote Farbe. Es sind 80 verschiedene Mineralien drinnen und Spurenelemente. Die rote Färbung kommt hier in diesem Fall von Polyhalit. Und drinnen das Salzvorkommen, das kann man sich vorstellen wie den Dotter in einem Ei.
Wir gehen jetzt hier zwischen den Schienen auf den Holzbalken entlang.
Das Plätschern ist Wasser, das durch die Rohre an uns vorbeifließt.
Das ist das überschüssige Wasser. Also was man nicht braucht zur Salzproduktion, wird nach draußen geleitet. Heutzutage also wird unter uns gearbeitet beim Erbstollen. Wir liegen hier fast auf 1000 Meter Seehöhe. Die Luft ist sehr gesund hier drin. Also viel durchatmen.
Nach wenigen Minuten erreichen wir einen großen, höhlenartigen, hell erleuchteten Raum.
Ein Altarraum. Das ist ja irre.
Ja, das ist jetzt die Barbara-Kapelle. Wurde 1935 eröffnet. Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergmänner. Und jedes Jahr am 4. Dezember finden hierinnen die Barbara-Feiern statt.
Ach. In Kerzenschein getaucht, die Skulptur der heiligen Barbara. Ihr guter Erhaltungszustand ist auch der Grund dafür, warum hier im Stollen vor und während des Zweiten Weltkriegs Kunstwerke eingelagert worden sind. Die salzhaltige Luft dient ihrer Konservierung und der Berg als Schutz vor möglichen Kriegsschädigungen.
1938 sind Wissenschaftler gekommen, haben die Statue von der Barbara nach Wien gebracht und auch das Gemälde von Florian hinten. Haben untersucht, wie verhält sich das Ganze, wenn es unter Normalbedingungen kommt.
Dort wurde festgestellt, dass Kunstwerke hier im Salzberg sehr gut zu lagern sind. So begann die Einlagerung. Eine Ausstellung in 3 weiteren Räumen dokumentiert sie. Musik von Bruckner erklingt.
Man hört Bruckner im Hintergrund. Das hat den Grund, dass auch Originalpartituren hier eingelagert waren. Also von Mozart, von Bruckner, die waren auch hier.
Eine Geschichte hat diesen Ort berühmt gemacht. Denn in diese Räume, 100 Meter unter der Erde im Berg, ließ Adolf Hitler seine Kunstwerke bringen, die er für sein in Linz geplantes Führermuseum hat stehlen lassen.
Nationalsozialisten waren auf der Suche nach bombensicheren Lagerstätten. Ab 1943 waren Bombenangriffe der Alliierten möglich auf deutsches Reichsgebiet. Dann hat man gewusst, in Altaussee, da gibt es ein Salzbergwerk, wo die Kunstwerke sehr gut konserviert waren. Das Spezielle hier in Altaussee war reserviert für die sogenannte Führersammlung. Und jedes Land, das überfallen wurde, da wurden systematisch die Museen und die privaten Sammlungen geplündert. Und all diese Kunst ist hier nach Altaussee gekommen. Spannend wird es dann auch, 1945 hätte das Bergwerk samt der Kunstschätze gesprengt werden sollen. Der damalige Gauleiter hat 8 große Fliegerbomben hier hereinbringen lassen in den Berg. Die Bergmänner sind dann neugierig geworden, haben in die Kisten geschaut, haben die Bomben gefunden, haben wieder die Salinenleitung informiert. Und gemeinsam wurde dann ein Plan geschmiedet, die Bomben aus dem Berg zu bringen und nur die Eingänge zuzusprengen. Also somit war dann kein Zugang mehr gegeben und das ist dann auch gelungen.
So wurden viele Kunstschätze, unter anderem auch der Genter Altar, für die Nachwelt gerettet. Heute sind einige von ihnen hier tief im Berg als Repliken zu bestaunen. Wieder ans Tageslicht zurückgekehrt, bietet sich eine kleine Wanderung rund um den Altausseer See an. Hier unterhalb des Dachsteingebirges kann man die im Berg gesammelten Eindrücke sacken lassen. Bevor am Abend ein Konzert beginnt von dem Musiker, der wie kein zweiter die Volksmusik seiner Region zur Weltmusik erweitert hat, Hubert von Geusern. Immer wieder tritt Hubert von Geusern, der sich nach seinem Heimatort benannt hat, hier auf. Im Sommer 2024 gibt er fast täglich spontane, kurzfristig angekündigte Konzerte. Meist in einer der kleinen Ortschaften der 23 Gemeinden, die zur Kulturhauptstadt gehören. Einstmals von ihr fortgetrieben, weil er die Volksmusik gegen den Strich gebürstet hat, ist der Weltstar nicht nur ohne Groll zurückgekehrt, sondern ist einer der Botschafter des Kulturhauptstadtjahrs. Mit Jodeln, Glockenspiel und seiner Ziehharmonika.
Ich bin ziemlich viel herumgekommen. Es sind eher so die außereuropäischen Traditionen, die das aufgerissen haben, dass man Dinge anders hören kann. Und dann habe ich eben in diese alten, tradierten Jodler hineingehört und bin dann draufgekommen, aber da liegt so viel Kraft drinnen. Das ist alles viel zu glatt gebürstet worden. Das ist schon anders, was wir hier machen mit diesem Straßenmusikprojekt. Ich habe das ja absichtlich so organisiert, dass erst am Vorabend bekannt wird, wo ich spiele. Ich wollte das so machen, dass es für die Leute hier ist. Und da kommen sicher viele Leute, die noch nie in einem Konzert gewesen sind. Da kam ein 92-jähriger Mann, der hatte Tränen in den Augen und sagte, dass du so mutig bist, sowas zu machen. Wenn man denkt, das zu erkennen auch, selber ein Organist, der hat hier die Kirchenorgel früher gespielt.
Hubert von Geusern und die zahlreichen anderen Veranstaltungen und Ausstellungen im Kulturhauptstadtjahr haben die Welt ins Salzkammergut gebracht. Der Mikrokosmos hat sich für den Makrokosmos geöffnet, aber auch gezeigt, wie viel das Regionale zum Verständnis der Welt beitragen kann.
Terry Albrecht hat sich die europäische Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl genauer für uns angesehen.